So, meine Damen und Herren, möchte jemand noch etwas nachtragen, ergänzen, einwenden vom letzten Mal von vor 14 Tagen? Nur, dass er irgendwie sich so fortsetzt. Dann rede ich eben, wenn Sie erstmal. Nicht? Also über dieses, den nächsten Gedanken, dieses Ich als Du, haben wir ja im letzten Semester schon ausführlich geredet. Ich nehme so die Kernpunkte nochmal heraus, auch für diejenigen, die ja jetzt da nicht mit dabei waren, weil es ja jedes Mal immer auch so für sich steht. Das sind zwei Punkte, die ich gern eben ergänzen oder korrigieren möchte an der Tradition. Das eine ist die Vorstellung, dass wir uns Person und Personsein in erster Linie als eine Substanz vorstellen, also als ein in sich Seiendes, was es natürlich auch ist, das will ich überhaupt nicht aufgeben, aber wo man jetzt Substanz eher denkt als ein für sich abgeschlossenes, inselhaftes Stehen da. Und dann kommen zusätzlich dazu Beziehungen. Die Beziehung ist ja für die Antike die schwächste Wirklichkeit, die es überhaupt nur gibt. Also die Wirklichkeit hat gerade, es gibt eben Wirklichkeiten, die wirklicher sind als andere. Ein Stein liegt einfach nur so rum und weiß überhaupt nicht von sich, dass er mit sich identisch ist. Eine Pflanze ist das schon ein bisschen, was man daran merkt, dass wenn man zu viel von ihr abrupft, sie eben kaputt geht. Während ein Stein, da werden dann nur Steine draus. Also deswegen ist da kein Problem. Noch zentrierter ist es bei dem Tier, das schon ein Bewusstsein hat, obwohl wir nicht wissen, was das ist, ein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein. Davon haben wir ja geredet, dass deswegen das Tier so etwas Schwieriges ist, uns so nah und deswegen uns so fern. Entweder setzen wir es herab zu einer Maschine oder wir gleichen es zu sehr dem Menschen an. Was ein Tier wirklich ist, kriegen wir nicht hin, wissen wir nicht genau. Und dann der Mensch in seiner Selbsthaftigkeit und also ein Bestand, ein Ding, ein Tisch, ein Stuhl, das ist so das Muster des Wirklichen für die Tradition und auch für unser Empfinden. Und dann gibt es obendrein als nächstes jetzt die Eigenschaften, die Zustände dieses Bestandes, die sogenannten Akzidenzien, das Wie-Sein, so könnte man auch sagen. Also die ursprüngliche Wirklichkeit ist das, was etwas ist, das tolle Tee, das, was etwas ist, das da in sich steht, wobei bezeichnenderweise im Griechischen wie im Lateinischen dann dasselbe Wort wesentlich oder Substanz verwendet wird für das Ding, das da ist, wie für das eigentliche Was-Sein dieses Dings, was ja eigentlich zwei verschiedene Dinge sind. Aber werden bezeichnenderweise mit demselben Wort bezeichnet. Also das Was-Sein von etwas und das Etwas selber, beides heißt Substanz oder Usia. Seiendheit eigentlich. Und dann hat dieses Ding mit seiner Washeit, hat diese Washeit immer in einer bestimmten Art und Weise. Und das sind dann die Zustände oder das, was dazukommt, sube pecos accidens, heißt das im Lateinischen, also das, was eigentlich zufällt. Das Wo-Sein, das Wie-Groß-Sein, das Wann-Sein, das sind alles so Bestimmungen, die dann sekundär dazukommen. Und Sie sehen sofort, die sind für sich, diese Bestimmtheiten sind weniger wirklich als das Ding in sich. Denn diese Washeiten gibt es natürlich nicht, wenn das Ding verschwindet. Wenn das Ding verschwindet, ist auch sein Was-Sein verschwunden, es ist aber auch sein Wo-Sein verschwunden und all die Dinge. Außerdem, auch wenn dasselbe Ding dasselbe bleibt, kann es dauernd seine Wos wechseln. Seine Wanns wechselt sowieso, weil im Moment, wo man Yi sagt, wenn wir beim Z angekommen sind, ist Yi schon wieder weg. Also in der Zeit wechselt er sowieso wild daher. Und jetzt die schwächste Form von Wirklichkeit überhaupt für die Alten ist die Beziehung. Aus dem einfachen Grund, dass die sich ändert, ohne dass man was dazu tut. Jetzt sind sie vor mir, jetzt sind sie hinter mir. Und sie haben gar nichts gemacht. Nicht? Also deswegen ist also Beziehung das, was am allerwenigsten zählt. Die schwächste Form Bezug, die schwächste Form von Wirklichkeit überhaupt. In diesem Angang der Tradition. Und die Frage ist, ob man das so sehen muss oder ob das anders ist. Dabei will ich jetzt nicht in diese allgemeine Rede einstimmen des Todes des Subjekts, dass es das überhaupt nicht gibt, dass sich das aufgelöst hat und verschwunden ist. Ich will auch hier nicht irgendwelche Formen des Buddhismus vertreten, die sagen, es gibt ja gar keine Dinge, sondern der interessiert sich nur für die Grenzen zwischen den Dingen. Sondern ich will darauf hinaus, ob nicht der wirkliche Ernst des In-sich-Seins und die eigentliche Substantialität gerade im Ernst der Beziehung besteht. Und es hat in der Denkgeschichte eine Stelle gegeben, wo man dem sehr dicht dran war, und das war im Gefolge des Nachdenkens über die Trinität. Auf die Trinität sind die Christen gekommen, weil sie nachdachten, was ist mit diesem Mann Jesus von Nazareth, der einerseits also ein Mensch ist wie wir, andererseits uns und andererseits in einer solchen Nähe zu Gott steht, dass er uns zwar das Vaterunser beibringt, aber selber nicht mit uns betet. Und immer so betont, mein Vater und euer Vater. Und wo gehört der hin? Was ist das? Und dann bot sich natürlich erstmal an, zu sagen, im Rückgriff auf das Alte Testament, da gibt es sowas wie die Weisheit, das ist das Erstgeschöpf Gottes, vor allen anderen geschaffen und ist dann bei der weiteren Schöpfung dabei. Und das hat dann auch eine ganze Weile lang ziemliche Konjunktur gehabt. Arius ist das, der das sich so entworfen hat und hat gesagt, natürlich gibt es nur einen Gott, ist völlig klar, also Gott kann er nicht sein, aber ist das Erstgeschöpf Gottes. Und dieses Wort vom Hieronymus, der Erdkreis wachte auf und fand sich arianisch. Weil es waren nur noch wenige Bischöfe und der Papst übrig, die sagten, nein, das ist falsch, bis sich das erst wieder neu durchsetzte. Also die haben jetzt gesagt, der Unterschied zwischen Jesus und Gott kann kein Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer sein, sondern ist ein Unterschied in Gott selbst. Und dann war als zweites noch die Rede von dem Beistand und dem Tröster, den er schickt. Das war dann also nochmal ein dritter. Und darüber haben die dann gearbeitet, 400 Jahre lang, 450 Jahre lang, um das durchzuklären und kamen dann eben zu dieser Bestimmung zu sagen, Gott ist ein Gott. Ein Gott gibt es nur, eine Substanz, aber in drei, ja, jetzt was? Drei Personen. Was heißt da jetzt Person? Dieses Wort hatte man, das ist dann eingeführt worden, zuerst hat man ja noch griechisch gedacht, dann haben wir die Frage, was macht man jetzt lateinisch damit? Dieses Prosopon, was also das Gesicht heißt, so die Maske, die Rolle. Dann war die Frage, das war dann ein nächster Vorschlag, es ist der eine Gott, aber der zeigt sich je nachdem auf verschiedene Weise, von wo man drauf guckt oder so. So dass es sich dann nur um Erscheinungsformen, um Aspekte handelte. Das wurde aber eigentlich diesem Text nicht gerecht, dass Jesus selber zu dem Vater spricht und Vater sagt, der Vater sendet mich und wir sind eins oder so. Dass man nicht dabei bleiben konnte zu sagen, es ist ein Aspekt, sodass man sagen musste, nein, es ist... In Gott gibt es wirklich drei Wers und ein Was. Das war die Formel, auf die man kam. Und dann hatte man für Jesus Christus die Formel, es ist ein Wer, nämlich ein göttliches Wer, aber zwei Was, nämlich ganz Gott und ganz Mensch. Und jetzt wurde darüber nachgedacht, wie denke ich jetzt, da es in Gott, der ist schlechthin eins und in ihm gibt es überhaupt keine Unterschiede und keine Vielheit, wie bringe ich denn jetzt das unter, was dann diese drei in Gott sind? Und dann kommt Thomas zu der Formel und sagt, was in Gott verschieden ist, das sind nur die Beziehungen der Personen untereinander. Hatte das schon Anselm formuliert, haben sie die Konzilien formuliert. Also in Gott ist alles eins, außer der Personarum Oppositio, der Entgegensetzung der Personen. Gott ist alles eins, außer der Entgegensetzung der Personen. Jetzt hatte man aber vom 5. Jahrhundert an diese Definition von Boethius über Person, wo er sagt, Person ist eine Substanz, vernünftiger Natur, eine Vernunftsubstanz. Wenn ich das jetzt auf Gott anwende, muss ich sagen, das sind drei Götter, drei Substanzen. Das ging ja nicht. Am besten wäre es vielleicht gewesen, man hätte die Definition vom Boethius einfach weggetan und gesagt, die passt eben nicht. Die passt nur auf menschliche Personen, die kann man auf Gott nicht anwenden. Aber nun war die schon so eingeführt, muss man also sehen, wie man die irgendwie dreht und biegt, dass man sie irgendwie unterbringt, denn es war klar, dass sie nicht sagen kann, drei Götter, ein Gott, völlig klar. Was mache ich dann also? Obwohl der Boethius diese Definition sogar im Nachdenken über die Trinität eingebracht hat, merkwürdigerweise. Aber so hat er sich das zurechtgelegt, abgelesen an unserem Personensein. Also ein Wesen, das um sich weiß, das aus sich heraus handelt, Subjekt von Freiheit und Verstand, ich würde sagen im Kern von Gewissen. Und dann hat es obendrein noch Beziehungen, die aber, wie wir ja gesagt haben, zweitrangig sind. Und jetzt haben wir diese Bestimmung, dass in Gott alles eins ist, außer dem Gegenüber der Personen, also genau den Beziehungen. Und Thomas hat nun den Vorschlag gemacht zu sagen, ich muss es so angehen und sagen, in Gott sind die Personen die aus sich, in sich bestehenden, lateinisch subsistierenden Bezüge. Die Beziehungen selber, die sind hier substanziell. Denn in Gott gibt es keine Akzidenzien, keine Zustände. Gott ist eben schlechterdings ja die Fülle von allem, der wechselt nicht die Zustände. In ihm sind die Personen subsistierende Bezüge. Wenn man das übernommen hätte, aber das wurde dann war es wieder vergessen. Da steht das bei ihm drin in der Quaestio. Und sobald er von Menschen redet oder sonst wie von Personen, ist er immer wieder bei der Boethius-Definition. Leider. Und dann können Sie es verlängern ein bisschen. Dann Kant, der sagt, ja, Person ist eben Zweck an sich selbst, die steht in sich. Da und auch dort in zweiter Stelle den Bezug. Was ich jetzt vorschlagen würde, wäre zu sagen, genau dieser Ernst des Bezuges ist es, was der Ernst meiner Selbsthaftigkeit ausmacht. Was macht denn nun das Personsein aus? Natürlich, dass ich Wille und Freiheit habe, aber was genau ist nun diese Einzigkeit des Einzelnen? Das hat man früher nicht bedacht und früher hat man sagen können, Personen sind Individuen. Individuum heißt ein Exemplar einer Art. Ein Tisch unter Tischen, ein Hund Waldi unter anderen Dackeln und sonstigen Hunden. Nicht? Das geht einfach so durch und so sind also die Menschen Individuen mit Verstand. Und das hätte ja auch gereicht, wenn man jetzt nicht hätte nachdenken müssen. Hier hat die Theologie wirklich der Philosophie eine Denkaufgabe gestellt. Was ist nun mit diesem Mensch Jesus? Da haben die Leute gesagt, ja, der ist eben kein ganzer Mensch. Dessen Seele ist Gott. Oder dessen Geist ist Gott. Das waren auch so Vorschläge. Außenrum menschlicher Körper, aber drin das Ich, das ist Gott. Nein, in Jesus gibt es zwei Willen, zwei Bewusstseine, aber nur ein Wer. So hat man also den Begriff, den man vorher so im Wagen lassen konnte, zugespitzt und hat gesagt, ich muss also sagen können, und so hieß es dann auch, die zweite Person der Gottheit nimmt eine menschliche Natur an, ist vollgültiger Mensch, aber der, der diese Natur hat, ist das göttliche Wehr. Also er ist kein Mensch, merken wir, dass ich hier so rumstottere, ich kann eigentlich nicht sagen, es ist kein menschliches Wehr, denn er ist ja ein menschliches Wehr, weil er nicht eine menschliche Natur hat. Aber das Wehr selber ist nicht Mensch, sondern ist die zweite Person der Gottheit. Ist das irgendwie deutlich? Also ein Wehr, das zweite Wer aus Gott, hat zwei Was, nämlich ganz Gott und ganz Mensch. Nicht so wie die Griechen denken, halb Gott, halb Mensch, so das geht nicht, sondern ein göttliches Wer, das aber ganz Mensch und ganz Gott ist. Und deswegen mussten wir einen Unterschied machen zwischen dem Menschsein und dem eigentlichen menschlichen Personsein, diesem Wer. Das hat man bis dorthin nicht machen müssen. Der ganze Mensch kann ein ganzer Mensch sein, ohne dass er ein menschliches Wer hat. Das ganze Was ist menschlich, getragen von einem göttlichen Wer. Und deswegen hat man gesagt, Personsein heißt etwas, was nicht mitgeteilt werden kann. Person kann kein Prädikat sein. Sie werden sagen, kann man doch. Ich kann nur sagen, was ist Peter? Eine Person. Ja, aber da habe ich geantwortet auf die Frage, was er ist, nicht auf die Frage, wer er ist. Personsein ist nicht eine Antwort auf eine Frage, sondern sagt den, an den man Fragen richten kann und über den man Fragen richten kann. Personsein ist das schlechthin Subjekt, das kann niemandes Eigenschaft oder Prädikat sein oder was sein. Denn Person ist kein Was, sondern ein schlechterdings Wehrheitigkeit. Das ist das, was angezielt werden muss zu denken. Personsein reines Wer. Natürlich gibt es kein Wer ohne was, aber es selber ist ein Wer und keinerlei Washaft. Auch wenn wir sprachlich sagen können, das Personsein oder antworten können, was jemand ist, Person. Aber eigentlich ist mit Person gemeint dieses schlechthinige Wer. Damit war also der Personenbegriff zugespitzt. Und jetzt kann man sich über dieses Wer Gedanken machen und für Gott sagt Thomas nun, dieses Wer ist reine Bezüglichkeit. Das war der Grund, warum Augustinus gesagt hat, wir sagen drei Personen, aber wir sagen das nur, um nicht zu schweigen. Dem hat das Wort Person nicht gefallen. Und zunächst hat er mal recht, denn er sagt, Person ist kein Bezugsbegriff. Ich kann sagen, jemand ist der Bruder von jemand, die Schwester von jemand, der Vater von jemand, aber ich kann nicht sagen, jemand ist die Person von jemand. So einen Begriff hätte man aber gebraucht, um das sagen zu können. Da hatte aber der Augustinus und mit ihm seine Zeit schon ganz vergessen, dass der Personenbegriff ursprünglich ein Bezugsbegriff war. Denn wir haben Personen an zwei Punkten in der Denkgeschichte. Das erste ist die Grammatik. Erste Person, zweite Person, dritte Person. Redende Person, angeredete Person, beredete Person. Und dasselbe haben Sie im Theater, den Akteur, den Gegenspieler und die dritte Figur. Klassischerweise. Da kommt also der Personenbegriff her. Das heißt, hier steckt tatsächlich die Rolle drin. Und wenn Sie ein Reklamheft nehmen und schlagen vorne auf, also die so von Theaterstück, dann stehen dann dort die Personen des Stücks. Die Prinzessin, der Kammerdiener und so weiter. Ne? Der wird dann von den Schauspielern gespielt. Oder es gibt dann den Begriff, der nachher nochmal eine wichtige Rolle spielt, wenn man zum Beispiel dann fragt, was ist der Priester eigentlich im Verhältnis zu Jesus Christus, dass man dort sagen kann, er tritt auf in persona Christi, in der Person Christi. In der Rolle Christi. Aber dieser Begriff von Rolle war inzwischen schon ganz vergessen und man war ganz bei dieser Selbsthaftigkeit der Substanz angekommen. Wenn man den aber wieder aufnehme, dann könnte man fragen, was heißt denn, wer bin ich denn? Wenn ich jetzt frage, wer, gut, wer, wer bist du, was antworten wir? Wir antworten mit lauter Beziehungssachen. Wir sagen, ich bin der Sohn von, die Tochter von, der Bruder, die Schwester von, der Vater, die Mutter von, Kollege von oder so ähnlich. Also wir bestimmen uns selbstverständlich durch Beziehungsbegriffe. Und das geschieht unweigerlich. Was soll ich sonst sagen, wer ich bin? Ist gar nicht anders. Was denn? Definieren heißt, ich grenze mich ab von, Grenze ist immer die Grenze von Zweien. Wenn da niemand ist, von dem ich mich abgrenzen kann, weiß ich überhaupt nicht, wer ich bin. Also man hätte an sich sagen sollen, wo liegt mein Ernst? Mein Ernst liegt darin, dass ich mich beziehe auf. Machen wir es doch mit dem Lieblingswort der Griechen, mit dem Sehen. Ich sehe, aber ich sehe nicht mich. Ich kann mich gar nicht sehen. Sondern ich sehe dich. Jemand anderen. Man kann sich gar nicht sehen. Natürlich kann ich in den Spiegel gucken und dann sehe ich mein Gesicht, aber erstens ist es spiegelverkehrt, zweitens ist das Gesicht kein Gesicht da drin. Denn Gesicht gehört ja eigentlich zu dem Wort, so ähnlich wie Gehör, Geschmack, Geruch. Gesicht heißt Sehsinn. Das Gesicht im Spiegel kann aber nicht sehen. Das ist nur ein Bild von jemand, der sehen kann. Und deswegen kann man, also hat der Jean-Paul völlig recht, ein Auge kann sich nicht sehen, denn Auge ist ja nicht diese Gallertkugel da, sondern Auge ist ein Blick. Bis hin im Hohen Lied, wenn es heißt, deine Augen sind wie Tauben. Das heißt ja nicht, dass das Auge so aussieht wie eine Taube von der Seite geguckt, sondern natürlich sind die Blicke gemeint zwischen den Liebenden, die da hin und her flattern. Die Vögel der Göttin Aphrodite sind das, nicht? Die vom einen zum anderen fliegen, deine Augen sind Tauben. Das ist natürlich gemeint. Bei dem Hebräischen, wenn die dort von Organen sprechen, drücken die immer den Vollzug des Organs aus. Nefesh die Seele und die Seele heißt dann eigentlich die Kehle und die Kehle heißt eigentlich nicht die Kehle, sondern das Stöhnen. Das sich Sehnen nach. Das ist also immer gleich vom Vollzug her entworfen und gedacht. So dass Auge eigentlich Blick heißt. Übrigens auch in unserer Sprache, noch ein Auge auf jemanden werfen, heißt ja auch nicht, ich reiße mir den raus und schmeiße dem anderen an den Kopf, nicht? Sondern ich gucke ihn an. Also auch da heißt Auge Blick und nicht Augapfel. Wenn man das also nähme jetzt und würde sagen, Auge ist eigentlich Blick und nicht erstmal eine Kugel, die dann auch mehr oder weniger mal blicken kann, sondern eigentlich ist sie Auge. Und natürlich deswegen, um Auge, um Blick sein zu können, diese Kugel da, wobei die Kugel ja nicht sieht, sondern geht nur ins Gehirn und das Gehirn sieht auch nicht, sondern wir sehen. Können die Hirnleute sagen, was sie wollen, nicht? Wir sehen und nicht unser Gehirn. Also, dass man das nochmal sieht. In diesem Sinn, also jetzt formuliert, kann ich dann sagen, wenn ich sehe dich, ich bin, und diese Redensart haben wir auch, ich bin ganz Auge und Ohr, zum Beispiel. Sodass wir uns von unserer Situation lösen müssen, wo wir erstmal da so rumstehen oder liegen oder sonst was und nachträglich Beziehungen haben, sondern hier ist so, dass wir ursprünglich Beziehung sind. Im uns richten auf. Es gibt kein Denken ohne Denken von etwas, kein Sehen ohne Sehen von etwas, kein Hören ohne Hören von etwas. Intentionalität hat das Husserl genannt. Draußen hängt ja ein Plakat über die Gegenwart Husserls oder so, ne? Also der das ganz stark gemacht hat, wir sind immer gerichtet auf. Das heißt Intentionalität. Was man jetzt am Husserl kritisieren, ich würde gar nicht sagen kritisieren, wo man ihn weiterzudenken hätte, wäre, ist tatsächlich so, dass erstmal ich da bin und dann von mir aus mich richte auf. Oder ist es nicht eigentlich so, dass mich ein Blick trifft und ein Eindruck trifft? Ist wirklich Intentionalität das Erste, dass ich da stehe und lasse so den Scheinwerfer da kreisen und sehe dann, was ich sehe, wo ich dann vielleicht näher angucke? Oder ist es nicht so, dass ich getroffen werde von einem Blick, von einem Anruf, von einem Geruch, einem Geschmack, einer Erinnerung oder wie auch immer? Das ist das Zweite, was ich sagen will. Das ist also das Erste, dass ich also nicht einfach eine Substanz bin, sondern ganz wesentlich Bezug. Und Substanz im Sinn der Wesentlichkeit des Bezuges, denn wenn da niemand ist, dann ist der Bezug ja nicht wirklich also substanziell und wesentlich. Und man könnte dann fragen, was ist zum Beispiel meine Identität durch die Zeit? Warum bin ich noch derselbe wie vor 5 Jahren oder 10? Soll man sagen, die Moleküle, die sind doch inzwischen ausgetauscht. Soll man sagen, die äußere Form, die hat sich auch verändert inzwischen. Nein, dass ich noch zu dem Wort stehe, was sich gegeben hat. Der Preis der Identität heißt Treue, sagt dann, kann man dann so formulieren. So hat es also Krings getan, Hermann Krings seiner Zeit. Identität in der Zeit heißt Treue. Ich bin derselbe, weil ich zu dem Wort, weil ich es bin, der dieses Wort damals gesagt hat, ein Versprechen gegeben hat. Vielleicht haben sich die Zustände so geändert, dass ich das Versprechen meine, widerrufen zu dürfen oder sogar widerrufen zu sollen. Aber entscheidend ist, dass ich dabei bleiben müsste, zu sagen, es war mein Versprechen. Manchmal sagen die Leute, ja, vor 5 Jahren, da war ich doch ein ganz anderer. Dann sage ich, wieso? Wenn ich das sage, vor 5 Jahren ganz anders, dann kann man das auch zusammenziehen. Ich frage jemanden auf dem Weg nach dem Bahnhof und sagt mir, zweite Straße rechts, erste links. Sage ich, was erzählen Sie mir denn da? Sagt er, Sie haben mich doch eben gefragt am Weg zum Bahnhof. Sage ich, das war doch vor einer Minute, das war doch ganz viel anders. Da wird jeder sagen, der spinnt. Nicht? Aber wenn ich sage 5 Jahre, sagen die Leute, ja, ja. Mhm. Was ist denn dann der wesentliche Unterschied, frage ich sie. Kann doch nicht sein. Also die Identität in der Zeit ist, wenn überhaupt was, genau dieses Stehen zum eigenen Wort. Deswegen der Nietzsche gesagt hat, der Mensch ist ein Wesen, der ist ein Wesen, wo die Natur versucht hat, etwas hervorzubringen, was ein Versprechen geben kann. Dass ich also dazu etwas stehe. Das wäre also, deswegen ist es nicht jetzt das Materielle, das da eigentlich die Substantialität darstellt, sondern natürlich drückt sich das im Materiellen aus, denn so hält man ja seine Versprechen. Wir sitzen ja nicht als ein Gespenst in der Maschine, sondern unsere Leiblichkeit ist die Weise, wie unsere Freiheit sich realisiert. Aber sie realisiert sich eben in dieser Identität des Durchtragens. Und da hat der kürzlich verstorbene große Philosoph, also Paul Ricoeur, gesagt, da gibt es jetzt zwei Rücksichten, unter der man hier betrachten kann, wie der Mensch sich hier durchhält. Das eine nennt er die Selbigkeit und das andere nennt er die Selbsthaftigkeit. idem und ipse. Idem ist es also derselbe und ipse ich selbst. Und die beiden hängen eng zusammen miteinander, die da bestehen. Und da kann man dieses idem drückt sich dann in dem aus, was er Charakter nennt. Also, dass jemand beschreibbar ist, wiedererkennbar ist, dass es da verlässliche Strukturen gibt, die da sind. Ich sage, das zeigt, dass er derselbe ist wie vorher. Und das andere ist diese Selbsthaftigkeit des gehaltenen Wortes, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Und dann macht er darauf aufmerksam, dass in der Neuzeit und in der neuesten Zeit, auch in der Literatur dann, diese gefüllte Selbigkeit des Charakters immer mehr schwindet und zurückgenommen wird auf dieses unfassliche Selbst nur. Dass die Helden also zerbrochen werden in der Kirchengeschichte, ist dieser große Einschnitt, dieses Beispiel, das Martyrium von Kardinal Mincenti. Nicht? Dieser erste Blutzeuge, der eben zerstört worden ist durch die Drogen und einfach nicht mehr also diese Selbigkeit zeigen konnte, wo hier wirklich ein neues Paradigma in die Welt gekommen ist, damit dieser Einschnitt. Guardini hat das sogenannte Unterschied von Persönlichkeit und Person in seiner Weise. Also Persönlichkeit gibt es eigentlich nicht mehr heute, gibt es immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so in dieser wirklichen Größe, weil sich das nicht so entfalten kann, sonst bleibt eigentlich übrig diese Treue und die unmerkliche Diensthaftigkeit, Funktionalität von Person. Dieses reine Wehr, ohne dass da noch drumherum was aufgebaut wird. Also das Ipse, das da allein noch da ist. Also auch das wieder ganz gedacht aus der Beziehung heraus. So dass es nicht angemessen ist zu sagen, erstmal ist da für sich ein Klotz, der sich dann obendrein verhält, sondern ich bin dieses Verhalten, ich bin dieses Wort und hebe mich auf, wenn das zerfällt. Was macht diese Selbsthaftigkeit aus, die dort besteht? Also diese Spannung, die Frage ist, kann man überhaupt ein Versprechen geben? Das hat vor allen Dingen Gabriel Marcel reflektiert, dieser Philosoph der Treue im vorigen Jahrhundert. Wie gesagt, eigentlich lasse ich mich dort ein, dass ich sage, ich lüge. Entweder werde ich was tun, was nicht gedeckt ist durch meine innere Einstellung, dann belüge ich den anderen oder ich belüge mich. Wie kann ich also überhaupt ein Versprechen geben? Bei Ricoeur heißt das so, wie kann ich festhalten auf der einen Seite dieser stolze Satz, hier bin und stehe ich gebe mein Wort, verlass dich auf mich. Und auf der anderen Seite steht dort, wer bin ich, dass du auf mich zählst? Diese Spannung zwischen diesen beiden Sätzen. Der Satz zu sagen, gründe dich ganz und gar auf mich und lebe ganz und gar aus mir, der ist eigentlich einem Menschen überhaupt nicht möglich und darf eigentlich nicht gesprochen werden. Deswegen hat man ja aus diesem Satz Jesu, dass er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, oder solche Dinge eben gesagt, entweder ist dieser Mann krank, verrückt, oder er ist abgründig böse, oder schlechterdings doof, oder er ist Gott. Denn wie kann ein Mensch zu einem anderen Menschen sagen, gründe dich ganz auf mich, lebe ganz aus mir, wenn man ein bisschen eine Ahnung von sich selber hat. Nicht? Also deswegen kann der Satz nicht für sich allein stehen. Andererseits, wie sieht sonst Versprechen aus, wenn ich dann den anderen Weg gehe und sage, weißt du, versprechen kann ich nichts, denn ich bin einfach zu schwach oder so, wir probieren es mal so lange, wie es geht und vielleicht morgen früh bis um 9 und wenn es schön ist, auch bis um 10, wie singt der Hans Albers da auf der Reeperbahn, nicht? Bis morgen früh um 10 dann vielleicht. Ist das der Umgang mit Personen? Das kann es ja auch nicht sein. Also was macht man da? Wieder diese Spannung von Selbsthaftigkeit und Selbigkeit. In dieser Spannung mit einer Identität, gibt es Identität durch die Zeit oder gibt es sie nicht? Was dann daraufhin Gabriel Marcel sagt, er sagt, ich kann das nur annehmen, akzeptieren in Form, dass ich mich gerufen weiß, dass ich antworte auf einen Anruf. Dass ich nicht hier von mir mich da stolz dahinstelle und sage, das mache ich jetzt so und das tue ich, hau ruck, sondern dass ich sage, ich kriege hier Ich werde hier herausgefordert und stehe dann zwischen diesen beiden Sätzen, diesem stolzen, hier bin ich und hier stehe ich, und der Demut, wer bin ich, dass du auf mich zählst. Dass das beides hier zusammengehört und dass man genauso mit dem Partner umzugehen hätte. Dass man ihm auch sagt, also ich gründe mich nicht ganz auf dich, denn du bist nicht der liebe Gott. Die Welt darf nicht zusammenbrechen, wenn sich herausstellt, dass du mir nicht treu bleibst. Andererseits kann ich auch nicht von vornherein sagen, ja, ich finde dich ja ganz nett, aber Vertrauen habe ich ja keins zu dir. Das wäre doch eine Ohrfeige, das geht ja auch nicht. Also muss es genau irgendwie da so zwischendurch gesteuert werden, das hier hineingehört. Also nur möglich in diesem Zugleich von Gehorsam, Geduld und Demut. Könnte man so sagen, dass diese Identität besteht, die hier gegeben ist. Also, deswegen hatte ich ja diesen falschen umgedreht. Nicht ich stehe da und bestimme souverän darum, sondern ich lasse mich treffen. Das kommt ja so schön im Französischen heraus, worauf so Levinas besteht, dass er sagt, ethische Situation heißt, jemand spricht mich an, jemand blickt mich an, jemand erbittet meine Hilfe, ich gucke mich um, ist niemand anders da, also hat es mich erwischt, Akkusativ, mich. Französisch heißt das me voici, mich, sie hier. Im Deutschen sagen wir, hier bin ich. Wobei, also das nochmal so vom Ich her gedacht wird, im Hebräischen ist auch offen, da heißt das ja Hineni, das kommt ja immer wieder vor. Der Samuel wird angerufen, der Eli wird angerufen, Abraham, und die antworten dann immer Gott, Hineni, hier bin ich. Aber ganz wörtlich heißt das, hier meiner. Das ist also so ein Genitiv, oder das, die haben ja keine Konjunktion, man kann genau gut hier mich sagen oder so. Hier mein da. So müsste man das eigentlich übersetzen. So wie das im Französischen auch so ist, was im Deutschen verloren geht, wenn ich sage, hier bin ich. Also diese Bestimmung, dass ich identifiziert werde und aus diesem Anruf überhaupt erst entstehe. Und das müssen Sie jetzt in Zusammenhang bringen mit diesem Satz von Kant, dass ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei ist. Also es ist nicht so, erstmal werden wir gerufen und sind dann als Subjekte da und dann fangen wir nebenher auch nochmal an, entweder was zu sollen oder nicht zu sollen, sondern es gibt überhaupt sittliches Bewusstsein nur als angerufenes Bewusstsein. So wie es Sein bei Lebewesen nur gibt, wenn sie leben und nicht erstmal sie sind und dann fangen sie auch noch an zu leben. So, wenn sie nicht mehr leben, sind sie nicht mehr. So gilt für Freiheitswesen, wenn sie nicht sollen, sind sie gar nicht da. Das Sollen muss ja nicht immer aktual sein, wenn wir schlafen sollen, aber auch nicht. Und der Embryo kann auch noch nicht sollen. Sondern die grundsätzliche Anlage, dass die gegeben ist und schon besteht. Also dieses Gerufensein, das da hineingehört. Das ist ein Angerufensein, ein Gefordertsein. Soll ich mal kurz begründen, warum also ein freier Wille nur ein sittlicher Wille sein kann? Wenn ich irgendwas tue mit meiner Freiheit, brauche ich ja, zum Beispiel jetzt rede ich, brauche ich ja für dieses Reden Motive, Beweggründe. Ich brauche irgendwelche Anstöße, sonst würde ich ja gar nichts tun. Ich muss mich also fragen lassen, warum tust du, was du tust, warum sagst du, was du sagst? Und dann kann ich darauf antworten mit Gründen, dann kann man mich wieder rückfragen, ja, warum sind diese Gründe für dich Gründe und nicht gerade andere? Werde ich wieder Gründe nennen. Und so kann man das eine Weile durchspielen. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo ich nur zwei Antworten geben kann. Die eine heißt, ich tue es, weil ich nicht anders kann, so bin ich halt. Das ist das, was der Gerd Roth oder der Wolf Singer oder so, diese Hirnforscher auch sagen. Man tut das, was man ist. Und wenn man was anderes täte, wäre man ein anderer Mensch. Also entweder antworte ich, ich tue, was ich tue, weil ich so bin, wie ich bin. Ich kann gar nicht anders. Heißt, ich muss so reden. Müssen heißt nicht anders können. Oder ich antworte, ich glaube, ich darf nicht anders. Dann kann ich anders, aber ich glaube, ich darf nicht anders. Nur im zweiten Fall bin ich frei. Daher ja mein Satz, wer nicht sollen will, muss müssen. Entweder ich tue, was ich soll, oder ich tue, was ich muss. Ein drittes gibt es nicht. Wenn Sie sagen, ja doch, ich kann doch einfach wollen. Sage ich, nee, beim Wollen kann ich dasselbe fragen. Warum willst du, was du willst? Und dann kommt wieder raus, entweder, weil ich meine, nicht anders zu dürfen, oder weil ich halt so will, wie ich halt will, weil ich so bin. Das ist genau das, was die Hirnleute sagen. Wir sind zwar frei in unserer Handlungsfreiheit, also wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Sondern da sind wir so, wie wir sind. Das ist der Punkt. Und mit dieser kurzen Schilderung, sonst bitte haken Sie nach, wenn Sie nicht überzeugt, meine ich, hätte ich verdeutlicht, was Kant meint, wenn er sagt, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Er meint dasselbe. Freiheit gibt es nur, wo man soll. Das klingt wirklich dem Zeitgenossen sehr verwunderlich. Aber es ist nochmal ein Satz, der diesen Pfeil unterstützt. Nicht ich handle von mir aus. Unser Handeln ist immer schon Antwort auf einen Anreiz, auf einen Anstoß, eine Reaktion. Zuerst trifft mich das, entweder ist es ein physischer oder psychischer Reiz und darauf wird reagiert, oder es ist ein freier Imperativ, ein Befehl an mich und ich gehorche. In Freiheit. Ein drittes gibt es nicht. Ja?
Das heißt, ich kann nicht frei aus mir
schaffen. Wenn ich Freiheit bestimme als absolute Spontanität, kann ich es nicht. Wenn ich Freiheit verstehe als, dass ich einem Anruf gehorche, und da habe ich große Leute auf meiner Seite, zum Beispiel dieses berühmte Gedicht von Michelangelo, wo er sagt, nur die Hand, die dem Geiste gehorsam ist, dringt zur Gestalt in der Tiefe.
Es ist ja klar, wohin Sie wollen unter dem Gesichtspunkt der Anruf.
Ja. Ja, ja. Aber man kann auch erstmal Gott weglassen. Erstmal die Struktur, ob es nun, wie gesagt, der Duft von einem Braten ist oder ob es also eine Anfrage oder eine Anfrage von eines anderen Menschen ist, Forderung von der Gesellschaft, das ist erstmal ganz, ganz offen. Oder eben von der Natur. Nur bei der Natur fehlt mir eben die Freiheit. Nicht? Während hier kommt es mir darauf an, Kant sagt imperativ. Und mir ist wichtig, dass ich das erstmal entwickeln kann, ohne auf Gott zu gehen, wie es auch Kant nicht macht. Weil ich möchte eben nicht, da bin ich ganz einig mit Kant, nicht von der Religion zur Ethik gehen, sondern eher umgekehrt sein. Die Ethik lebt auch ohne Religion. Auch da habe ich große Gegner, zum Beispiel Dostojewski, der sagt, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Ich sage nein, ich bin überhaupt nicht bereit, Atheisten oder Agnostiker aus ihrer Gewissenspflicht zu entlassen. Das hat man lange so gemeint, und hat deswegen ja lange Zeit ein bisschen noch, also milder auch mit seinem berühmten Toleranzbrief, nochmal geschrieben, dass die Atheisten von der Toleranz ausgenommen sind. Die Atheisten und die Katholiken. Die Katholiken, weil sie einer auswärtigen Obrigkeit gehorchen, nämlich dem Papst in Rom. Und nachdem die da die Pulververschwörung hatten in England oder so, und die haben gesagt, nee, sowas kann nicht gehen. Also die Katholiken und die Atheisten ausgeschlossen von der Toleranz. Weil man eben meinte, die Katholiken gehorchen dem Papst und die Atheisten gehorchen überhaupt niemand. Da weiß man überhaupt nicht, was die anstellen. Und da würde ich sagen, nein, nein, auch ein anständiger Atheist folgt seinem Gewissen oder Agnostiker. Und deswegen finde ich gut, das in einem ersten und zweiten und dritten Schritt ohne Gott zu entwickeln. Nur ist die Struktur so, dass es nochmal nicht ich einer bin, der will, sondern ich mit meinem Wollen schon antworte, entweder ja oder nein, auf einen Anruf, der mich trifft. Heidegger wird dann sagen, das ist das Dasein, das in mir sich selber ruft. Ich frage mich, ob das so ganz geht, nicht? Weil Hannah Arendt schreibt ja dann hinterher, dass sich selbst ein Versprechen geben oder so, das sei wie Gebärden vor dem Spiegel. Das könne man eigentlich nicht. Denn ich bin ja mein eigener Herr. Warum soll ich mich heute an meine Vorstellung von gestern binden? Nur wenn ich wem anders was verspreche, bin ich im Wort. Aber nicht mir. Denn ich bin ja mein eigener Herr.
Ist das eigentlich das, was Viktor Frankl gesagt hat? Das Leben stellt uns vor Fragen und wir haben zu antworten und dann das Leben zu verantworten. Das heißt, wir antworten doch damit in jedem Augenblick.
So meine ich.
Ob es das bewusst oder nicht bewusst ist.
Ist so.
Dadurch, dass wir Stellung nehmen und dann etwas folgt.
Genau das. Also da stimme ich ganz mit ihm überein und setze das auch immer gegen dieses zeitweilig ja sehr berühmte und ja immer noch wieder begegnete Programm Selbstverwirklichung. Genau. Wenn die Leute mir sagen, wie ist es mit Selbstverwirklichung, dann sage ich immer, mein Wort heißt zur Antwort berufen. so heißt so eins meiner Büchlein, heißt extra, also zur Antwort berufen, weil ich sage, genau in dieser Struktur, wir werden angesprochen und sollen antworten. Warum ist das besser? Wenn ich von der Selbstverwirklichung ausgehe, stehe ich vor dem Punkt, dass ich endlos viele Möglichkeiten habe, in jedem Moment. Und in jedem Moment nur eine verwirklichen kann. Das heißt, ich verwirkliche dann eine meiner Möglichkeiten und ganz, ganz viele sind getötet. Im nächsten Moment habe ich natürlich wieder neue, viele Möglichkeiten, aber von denen werde ich wieder alle töten, bis auf eine. Und wenn ich jetzt das Programm Selbstverwirklichung habe, ist damit das Unglück einprogrammiert. Da zitiere ich ja immer dann diese Zeilen, die wir aus dem Nachlass von Hebbel haben, er hat sie vorher nicht veröffentlicht, wo es in einem Gedicht dann heißt, und der ich bin, grüßt traurig den, der ich hätte können sein.
Aber da gehört dann auch noch dazu, dass ich ja überhaupt mir klar sein müsste über mein Selbst. Das heißt, ich müsste ja alles zur Selbstverwirklichung erfassen können, was mein Selbst ausmacht.
Eben, und das kann ja niemand. Das ist in sich schon nicht, aber und von dem, was ich weiß, reicht schon. Ich habe das den Studenten immer so deutlich gemacht, wenn ich halt durch die Stadt gehe und jemand fragt mich nach dem Weg zum Bahnhof und ich folge dem Programm Selbstverwirklichung. Jetzt überlege ich, sage ich dem auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, auf Lateinisch, singe ich eine Arie, tanze ich eine Pantomime? Nein, ich soll nur sagen, zweite Straße rechts, erste links, ich bin ganz unglücklich und unzufrieden, ich habe mich nicht verwirklicht, nicht? Und so, nicht? Während, wenn ich jetzt sagen würde, ich soll ja eigentlich nur antworten, und wie schön, ich habe die Antwort. Ich kann ihm sagen, zweite Straße rechts, erste links. Ich bin froh, der ist froh, alle sind da froh, und das ganze Problem ist gelöst. Nicht? Also drum, finde ich, sollte ich eben nicht von der Selbstverwirklichung reden, weil einen das wirklich unglücklich macht, sondern von dem richtige Antwort geben. Hier bestimme eben nicht ich, sondern ich werde in eine bestimmte Situation hineinversetzt. Sodass gegenüber der Wahlsituation, das nenne ich ja persönlich Wahlfreiheit, wenn ich so diesen vielen Möglichkeiten gegenüberstehe und den Kummer habe, dass ich immer dann nur eine verwirklichen kann. Und daher sind ja die Leute heute alle so gehetzt. Weil wie man ja gesagt hat, früher wurden die Leute 50 Jahre plus Ewigkeit, heute werden sie nur noch 80. Und dann soll man in den 80 Jahren alles schaffen. Nepal und Italien und sonst wie. Und deswegen bringt man sich schon jedes Wochenende halb um, vom Urlaub ganz zu schweigen, weil man es einfach nicht schafft, aus allen Brunnen zu trinken. Dann läuft es rechts und links aus dem Mundwinkel und es reicht immer noch nicht. Schafft der Don Giovanni in Spanien mille et tres. Und wie viele Spanierinnen gibt es? Jedenfalls mehr. Nicht? Also das ist keine Lösung. Während, wenn ich davon ausgehe, dass ich antworte auf eine Anfrage an mich, dann ist eigentlich jeder Augenblick erfüllt. Ich habe in jedem Augenblick zu tun und im nächsten Augenblick wieder. Und wenn man am Abend dann zurückblickt, kann man dankbar sein für das, was einem angeboten worden ist. Man kann feststellen, wo man es nicht richtig gemacht hat und das in Ordnung zu bringen versuchen. Aber man ist in einem ganz anderen Feld, wenn das so aussieht, als im anderen Sinn. Und das, was ich hier skizziere, das möchte ich unter den Nenner bringen, das Ich als Du. Also ich bin nicht als erstes ein Ich, sondern ich bin erstmal das Du von den Leuten, die mich ansprechen und sagen, hilf mir, sag mir, kannst du bitte oder was auch immer. Oder sagen hier, also genieß mich, schau mich an oder was weiß ich, was alles auftaucht, nicht von den Dingen, sodass ich der Angeredete und Angesprochene bin und nicht der selber da sitzt und sich so überlegt, was man jetzt wohl machen könnte. Das ist also einfach eine andere Konzeption von Leben, die hier besteht. Also das war diese Konsumhaltung, wo ich immer das Problem habe, ich nehme eins und bin sauer, was ich da nicht nehmen kann. Und dann versucht man einfach auf mehreren Schultern zu tragen oder hat man hinterher gar nichts, was ja die Weltweisheit schon immer gewusst hat. Mit dem Hund, der da mit dem Fleisch in der Schnauze, der im Wasser läuft und dann spiegelt sich dann nochmal das andere Stück Fleisch und dann will er das auch schnappen, dann hat er keins von beiden. Also die Geschichte. Sodass ich an dieses Bild hier, das hier schon nicht stimmt, denn hier ist ja schon so, dass nicht ich suche, sondern jede Brotsorte und jeder Käse im Supermarkt sagt zu mir, kauf mich. Schon da geht es ja so rum und nicht anders. Nicht? Ist es aber bei der eigentlichen Entscheidungsfreiheit so, dass mich ein Anruf trifft und ich nur sagen kann, ja oder nein. Und dann schreien die Leute immer Erpressung durch Alternative. Dann sage ich, ich habe die Welt nicht eingerichtet, ich berichte es nur. Denn keiner von uns steht vor der Wahl, ein anderer zu sein oder eine andere, als er oder sie ist. sondern nur vor der Entscheidung, nehme ich mich an oder nicht. Akzeptiere ich den Auftrag, den ich mit mir gekriegt habe? Denn Person ist die Weise, wie ich gerufen bin von Gott, sagt Romano Guardini. Und genau, Person ist mein Name und mein Name ist mein Auftrag. Das, was ich zu tun habe. Sodass er hier die Frage nur heißt, ja oder nein, im Unterschied zu dieser Geschichte. Deswegen mache ich hier den Unterschied zwischen Wahl und Entscheidung, obwohl das einigermaßen willkürlich ist, weil beides nur, ich muss ja irgendwie unterscheiden. Und darum habe ich mir das so zurechtgelegt, das nenne ich Wahl und Auswahl und behaupte, dass es um diese Dimension geht und dass zum Beispiel die Exerzitien des Ignatius genau das wollen, da wo man denkt, es wäre eine Wahlsituation, klar zu kriegen durch Meditation und so, was meine Entscheidungssituation ist. Was wird eigentlich von mir verlangt, wozu ich ja oder nein sagen kann. Also genau dieser Umschlag.
Aber steht da nicht noch etwas dazwischen, zwischen dem Aufruf, der an mich kommt und dem, wie ich antworte? Da ist doch noch etwas dazwischen dran.
Nee, das bin genau ich. Das eben, das nächste, erstmal ja oder nein. Und dann kommt aber an, wie ich ja oder nein sage. Aber da machen wir jetzt erst unsere Pause, denn die Zeit ist schon wieder rum. Dankeschön.